Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lawpreneur. Es freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Und falls es heute das erste Mal für dich ist und du neu in der Community bist, dann herzlich willkommen. Es freut mich wirklich auch sehr, dass die Community ständig weiter wächst und wir auch immer mehr Hörer haben. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle wieder, dass ihr so fleißig den Podcast mit euren Kollegen und Kolleginnen teilt. Ja, eine kleine Beichte habe ich auch gleich zu Beginn des Podcasts. Den braven Hörern und Hörerinnen unter euch wird es eh schon aufgefallen sein. Es ist jetzt so, dass wir bzw. ich mich vorerst dazu entschieden habe, nur mehr unter Anführungszeichen alle 2 Wochen eine neue Podcast-Folge zu launchen. Das hat einfach den Grund, dass so eine Podcast-Folge einfach einen wahnsinnigen Zeitaufwand mit sich bringt. Also ja, im Endeffekt kann man schon ganz gut rechnen, dass für eine Folge 2 Leute einen ganzen Tag arbeiten müssen. Und das ist aktuell aus Kapazitätsgründen nicht so leicht möglich. Ich möchte mich da aber auch gar nicht drüber beschweren, weil im Endeffekt heißt es ja auch nur gleichzeitig, dass wir gerade sehr ausgelastet sind und auch wahnsinnig viele Kanzleien betreuen dürfen. Und ja, von dem her, ich bin super dankbar. Ihr müsst es mir verzeihen. Ich möchte auch, dass das nicht auf Dauer so bleibt. Also ich würde schon sehr gerne wieder zurück zur wöchentlichen Folgen. Aber ja, wie gesagt, es ist einfach ein wahnsinniger Zeitaufwand. Also allein die Vorbereitung für ein Gespräch, gerade wenn man Interviews führt, dann das Gespräch selbst, die Nachbereitung, also wirklich das ganze Schneiden, das Durchhören, die Bearbeitung, was Stimmen und Klang angeht, die Texte, die Social Media Postings. Also das nimmt einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und wie ihr hoffentlich schon erkennen habt können, habe ich einfach einen sehr hohen Anspruch an Qualität und an dem, was da so rausgeht. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, lieber Qualität vor Quantität. Und ja, deswegen gibt's jetzt mal vorerst unter Anführungszeichen nur 2 Folgen pro Monat, aber dafür richtig gut. Genau, und Stichwort Kapazität bringt mich eigentlich auch schon zum heutigen Thema. Ich habe vor 2 Wochen eine Stelle ausgeschrieben, das werden wahrscheinlich eh einige von euch auch auf LinkedIn gesehen haben. Und an der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die das so fleißig geteilt haben und in ihren Kreisen weitergeleitet haben. Es war wirklich ein Wahnsinn. Wir haben tatsächlich keinen einzigen Cent für Jobportale oder irgendwelche Anzeigen ausgegeben und trotzdem haben wir innerhalb von 7 Tagen über 80 Bewerbungen gehabt. Also ja, da bin ich schon auch ganz stolz und eben auch dankbar, dass da so viele geteilt haben. Aber ja, es spricht da ja schon auch für unser Employer Branding. Aber das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Folge. Mir geht's um einen ganz anderen Punkt. Jedenfalls habe ich in der Ausschreibung angegeben, dass es sozusagen ein extra Bonus ist, wenn der oder die Bewerberin auch Erfahrung in einer Rechtsanwaltskanzlei hat. Tatsächlich haben sich dann gleich mehrere Bewerber und Bewerberinnen gemeldet, die auch teils aktuell in einer Kanzlei arbeiten und dort nicht mehr so happy sind. Oder zum Teil in der Vergangenheit schon mal in einer Kanzlei gearbeitet haben. Und ja, dieser Bewerbungsprozess und gerade diese Gespräche mit diesen Kandidaten und Kandidatinnen war mal wieder so ein richtiger Reminder für mich und auch ein Augenöffner. Also es ist jetzt irgendwie eh nichts Neues, was ich gelernt habe, aber es war halt wirklich nochmal so, ah ja, genau. Es war nämlich ganz deutlich, dass es 2 große Probleme in internen Marketingabteilungen von Kanzleien gibt, die auch die Hauptursachen dafür sind, dass das Kanzleimarketing oft ja schlecht oder zumindest unzureichend ist. Ich habe letzte Woche ja auch einen Beitrag bzw. ein Posting zum aktuellen Artikel vom Trend-Magazin auf LinkedIn gepostet. Vielleicht hat das auch der eine oder die andere gesehen. Da ging es darum, dass ein paar Kanzleien bzw. unter Anführungszeichen Lawfluencer in Österreich besonders hervorstechen mit ihrer Marketingstrategie eben und vor allem auf Social Media. Und für alle, die mein Posting dazu nicht gesehen haben, ich habe da eben dazu geschrieben, dass das zwar alles ganz nett ist, dass sich die österreichische Rechtsbranche endlich mal marketingtechnisch ein bisschen weiterentwickelt, wir uns dennoch aber in den Kinderschuhen befinden. Und das hat sich eben auch nochmal in den Bewerbungsgesprächen verdeutlicht. Wir haben also diese zwei großen Probleme. Und das erste große Problem ist, viele Kanzleien können schlicht und einfach nicht beurteilen, ob ihre Angestellten, Marketingverantwortlichen überhaupt gut sind. Ohne jetzt irgendwie gemein sein zu wollen oder irgendwen anzubatzen oder was weiß ich was, muss ich einfach sagen, dass ein paar der BewerberInnen, die eben aktuell in einer Kanzlei arbeiten oder in der Vergangenheit gearbeitet haben, fachlich einfach wirklich nicht gut waren. Also ich habe da ja einen super Vergleich gehabt und überhaupt im Vergleich zu Bewerbern und Bewerberinnen aus der Marketingbranche. Und natürlich waren da auch Kandidaten dabei, wo ich mir gedacht habe, schwierig. Aber grundsätzlich hat man da schon sagen können, dass die Skills jetzt schon schlechter ausgeprägt waren bei den Kanzleikandidaten und Kandidatinnen, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, die waren jetzt nicht alle grottenschlecht, also das bitte nicht falsch verstehen. Vor allem eine Bewerberin hat es auch wirklich in die nähere Auswahl geschafft. Ich habe mich dann zwar nicht für sie entschieden, aber trotzdem, also nicht don't get me wrong einfach. Und das führt mich eh schon zur anderen Seite des Problems. Also andererseits gibt es, beziehungsweise kenne ich auch einige Marketingverantwortliche in Kanzleien, die grundsätzlich wirklich gut sind, aber, und das führt mich jetzt wieder zum zweiten Problem, in manchen Kanzleien gibt es dann eben von Partner und Partnerinnen Seite so extrem viel Sturheit, dass selbst talentierte Mitarbeiterinnen überhaupt keinen Gestaltungsspielraum haben und ihr Potenzial deswegen auch überhaupt nicht im Sinne der Kanzlei ausschöpfen können. Also das sehe ich bei Leuten, die ich kenne und die aktuell in der Kanzlei arbeiten. Das habe ich jetzt auch aus den Bewerbungsgesprächen nochmal mitgenommen. Also gerade bei den Kandidatinnen, die mir eigentlich eh ganz gut gefallen haben, die interessant waren, die haben halt gesagt, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr in einer Kanzlei zu arbeiten, weil da darfst du eigentlich eh nichts machen und jede gute Idee, die du hast, die wird halt spätestens im fünften Durchgang und Partnermeeting sowieso zerstört und es kommt nie was dabei raus. Und auch ich habe das selbst schon öfter mal erlebt, ja. Also ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, oder diese beiden Punkte sind einfach wirklich, ich würde mal sagen, so die Basisprobleme, warum Kanzleimarketing nicht so toll funktioniert. Was ist jetzt aber meiner Meinung nach die Lösung? Ich sage, es braucht in jeder Kanzlei, die jetzt ein eigenes Marketing-Team haben oder auch Kanzleien, die mit externen Marketing-Dienstleistern zusammenarbeiten, braucht es mindestens eine Partnerin oder einen Partner in der Kanzlei, der oder die sich für das Thema auch wirklich interessiert und der bereit ist, sich ein bisschen in diese Materie reinzulesen und das Ganze auch halbwegs versteht und vor allem ein Gefühl für Marketing und aber auch, und das ist auch extrem wichtig, für Ästhetik hat. Nur so kann eine Kanzlei überhaupt bewerten, ob die eigenen Mitarbeiterinnen und auch externe Dienstleister oder auch generell einzelne Initiativen ja bewerten zu können. Also ohne dem, wie soll das alles funktionieren, ja? Was wichtig dabei ist, ist, dass dieser Zeitaufwand dann natürlich auch honoriert wird, also auch von den anderen Partnern, und dass wir dann nicht wieder in dieses klassische wo sind deine Billables, Problem reinstürzen. Weil natürlich, wenn sich jetzt jemand dazu bereit erklärt, und ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine Kostensache, jetzt sagt man, der Rechtsanwalt, die Rechtsanwaltin hat einen Stundensatz von, keine Ahnung, Hausnummer 350 Euro. Jetzt kann doch der oder die nicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden im Monat für Marketing aufwenden, weil das kostet uns ja seinen Stundensatz. Naja, aber da muss man halt schon ein bisschen weiterdenken, weil was kostet es der Kanzlei? Schlechtes Marketing oder gar keines, aber noch schlimmer ist, finde ich, schlechtes Marketing, negatives Marketing zu betreiben und auf der anderen Seite auch Geld für Mitarbeiter oder auch externe Dienstleister auszugeben, die im Endeffekt eh überhaupt nicht liefern oder auch schlechte Sachen liefern. Ja, also das muss man an der Stelle muss man das schon auch nochmal bedenken und auch reinrechnen, wenn man zu dem Thema Billables kommt, ja. Und es muss für denjenigen, der sich dieser Sache annimmt, auch ganz klare, also es muss ganz klare Rahmen für die Person geben, in denen sie eine Entscheidungsfreiheit hat und auch nicht jedes Mal mit allen anderen 5000 Partnern dann wieder Rücksprache halten muss und die geben auch wieder alle ihren Senf dazu und jeder bringt noch seine Befindlichkeiten mit ein und im Endeffekt ist dann eh schon wieder alles kaputt gemacht. Also da muss man halt wirklich eine Struktur schaffen, das einmal ausdiskutieren und dann ganz klare Rahmen setzen, damit das auch funktionieren kann, weil sonst ist das natürlich ein enorm frustrierender Aufwand für die Person, die sagt, ja, okay, gut, ich kümmere mich drum, wenn es im Endeffekt immer alles zerstört wird. Also da wirklich, ich habe das auch ganz oft in Kanzleien gesehen, dann ist einer vielleicht jemand auch aus der jüngeren Generation, der auch schon ein bisschen digital affiner mit den neuen Trends im Marketing und so weiter und Social Media affin und so weiter ist und der oder die tut sich das dann irgendwie an und versucht da echt auch was mit dem Marketing-Team gemeinsam irgendwie was zu bewegen und im Endeffekt landet dann jede Entscheidung doch am Partnertisch und das wird halt in 10.000 Teile zerfetzt und jede Ecke wird abgerundet und zum Schluss ist vom Viereck ein Ball über. Also das ist so, ja, das bringt halt dann irgendwie nichts. Das ist auch keine nachhaltige Lösung. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, das sollte, diese Person sollte meiner Meinung nach auch wirklich ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin sein. Selbstverständlich kann man, besonders in einem größeren Team, eine oder einen Head of Marketing haben. Aber auch hier muss überprüft werden, ob diese Person gut ist oder nicht. Nur weil jemand Head of Marketing irgendwo schon mal war und jetzt da in der Kanzlei auch Head of Marketing ist, heißt das nicht, dass diese Person automatisch ein absoluter Gott im Marketing ist. Ja, Marketing ist ein so breiter Begriff und es gibt keine einzige Person auf dieser Welt, die alles perfekt kann. Das ist dasselbe, wie wenn ich sage, boah, ich will einen Rechtsanwalt, der einfach jedes Fachgebiet pipi-fein drauf hat. Das wird es auch nicht geben. Es gibt smarte Allrounder, die sehr, sehr viel Ahnung von unterschiedlichen Gebieten haben, aber richtig, richtig gut in jedem Bereich kann man nicht sein. Man braucht auch nicht absolut jeden Bereich in einer Kanzlei. Ja. Aber ich will das einfach nur nochmal erwähnen. Also was gibt es zum Beispiel? Es gibt Marketingstrategien für unterschiedliche Plattformen, aber es gibt die Offline-Strategien, es gibt Online-Strategien, was weiß ich was alles, ja. Ein wichtiger Teil ist Copywriting. Kann ich gute Texte schreiben? Dann, wenn wir im modernen Marketing sind, man muss filmen können, man muss schneiden können, man muss bearbeiten können, man muss die Website irgendwie aktualisieren können, man muss Vertriebspsychologie Intus haben, man braucht irgendwie in der Grafiken anpasst und schön gestaltet, man muss eine Ahnung von SEO und SEA haben und die Leute, die das ziemlich gut können oder ein ziemlich breites Skillset haben, ja, also wie gesagt, es gibt keine einzige Person, die alles perfekt kann, da kann ich aber gleich einmal versichern, dass diese Personen ganz sicher keine Angestellten sind. Also alle Marketing-Brains und Genies, die ich kenne und ich kenne viele, die haben alle ihre eigene Agentur oder sind zumindest selbst als Freelancer unterwegs. ich kann von mir selber jetzt auch behaupten, dass ich ein Profi bin und ich glaube, ich kann auch ziemlich viel, aber auch ich kann nicht alles und deswegen habe ich ein Team und Partnerinnen, die den Rest tippitoppi können, ja. Man muss also auch wissen, ob diese Personen selbst gut sind und wie die auch kanzleipolitisch unterwegs sind. Und jetzt kommen wir zu meinem Stichwort Kanzleidrachen. Nochmal, ich möchte das jetzt, jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster und ein paar werden das jetzt nicht gern hören, ja, vor allem die, die sich angesprochen fühlen, aber es gehört gesagt. Es gibt super Leute im Marketing, aber es gibt auch die sogenannten Kanzleidrachen. Diese Kanzleidrachen können fachlich nicht wirklich viel, sind meistens schon länger im System und lassen andere im Team überhaupt nicht ins Rampenlicht. Und ja, ist jetzt auch wieder in den Bewerbungsgesprächen hervorgekommen, tatsächlich kommt es auch öfter mal vor, dass diese Drachen auch fremde Arbeit als ihre eigene Arbeit verkaufen oder externe Profis. Und da kann ich jetzt selbst auch wieder ein Lied davon singen und aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass sie die einfach schlecht reden, weil sie schlicht und einfach Angst davor haben, dass ihr Können bzw. ihr Nicht-Können irgendwie plötzlich auffliegt und ihr Job durch andere Personen eigentlich viel besser und effizienter ausgeführt werden könnte und wahrscheinlich auch noch billiger. Ne? Das ist schon ein richtig heftiger Faktor, den ich da mal ansprechen muss und an den ich jetzt wieder erinnert worden bin durch diese Bewerbungsgespräche. Also man muss schon auch irgendwie wissen, wen man da so hat, was die können und wie die auch drauf sind. Ja. So, natürlich kann man jetzt sagen, das ist menschlich irgendwie verwerflich. Und es kann mir wurscht sein, aber das sage ich auch ganz klar, nein. Weil es muss einem bewusst sein, was das für einen wirtschaftlichen Schaden anrichtet, wenn man so einen Drachen in der Kanzlei hat. Angestellte laufen weg, die Arbeit, die gemacht wird, ist einfach nicht gut oder nicht zeitgemäß und wird sich auch nicht besser entwickeln, weil keine normale Person das aushält, in so einem Team zu arbeiten und alle guten Leute wieder wegrennen. Und auch externer Partner, also wenn ich mir zu einem Kanzleidrachen zu tun habe als extern, dann geht danke, tschüss, es interessiert mich nicht. Ja. Und da fließt ja auch sehr viel Geld in die Richtung. Also es fließt ja, diese Kanzleidrachen kosten ja meistens auch sehr viel Geld. Ja. Und ich will wirklich nochmal jetzt an der Stelle hinweisen, ich kenne einige tolle Marketingverantwortliche oder Head of Marketing in Kanzleien und ich finde die super, aber es gibt auch ein paar, wo ich mir echt so denke, na gut. Ja. Du brauchst im Endeffekt, wenn man schon einen Marketingverantwortlichen in der Kanzlei hat, dann ist es immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn diese Personen selbst sehr gut einschätzen können, welche Skills intern zumindest adäquat abgedeckt sind und für welche man wirklich nochmal zusätzliches Personal benötigt oder einen externen Dienstleister. Weil die Kandidaten, die einfach sagen, na, ich bin eh Gott und ich kann das alles so super und ich habe das letzten 20 Jahre schon alles so super gemacht und wir brauchen absolut niemanden und ich teile mein Revier mit gar niemanden, das ist immer so eine Red Flag, würde ich sagen. Ja, im Endeffekt zusammengefasst, das Ziel aller Beteiligten muss es sein, egal ob da ein internes Team oder ein internes und externes Team gematcht wird. Es muss immer gemeinsam, effizient das beste Ergebnis für die Kanzlei erreicht werden. Also das muss das gemeinsame Ziel aller sein. Und wenn man so eine Dynamik nicht in der Kanzlei hat, ja dann ciao, kakao, weil dann wird's halt richtig teuer. Und eben dafür brauche ich aber jemanden in der Partnerebene, der sich sagt, ja, auch wenn mich das Thema vielleicht anzipft, aber irgendwie interessiert es mich doch, aber ich kümmere mich darum. Also die Kanzlei bzw. zumindest ein Partner, eine Partnerin muss in der Lage sein, um bewerten zu können, ob gut ist, was da alles vor sich geht oder nicht. Natürlich dasselbe mit externen Dienstleistern. Nochmal, man muss wissen, was möglich ist und was eher schlecht und eher beziehungsweise eher gut ist an Leistungen. Ich habe das eh auch schon mal angesprochen, dass es auch zahlreiche externe, unter Anführungszeichen, Legal-Marketing-Profis gibt, die absurde Preise für lächerliche Ergebnisse verkaufen. Auch wenn wir eine Kanzlei betreuen, wünsche ich mir, dass sich zumindest eine Person wirklich aufrichtig und mit Interesse mit unserer Arbeit beschäftigt. Weil nur so kann unsere Arbeit ja auch im Endeffekt ja geschätzt werden, weil mir ist auch wichtig, wenn wir uns so richtig ins Zeug legen und eigentlich super Ergebnisse liefern, dann will ich halt auch, dass das irgendwer checkt. Es ist super frustrierend, wenn man da super Arbeit macht und eigentlich weiß eh niemand, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man da macht. Und auch nur so kann die Arbeit ja auch sinnvoll ausgebaut werden. Ja. Ich will ja auch nicht, dass ihr zum Beispiel auch einfach alles glaubt, was ich da sage, sondern ich will, dass man selber wirklich auch etwas davon versteht, was ich zum Beispiel im Podcast sage und versteht, was da dahinter steckt und auch seine eigene Meinung dazu bildet. Also das ist unternehmerisch gesehen einfach wahnsinnig wichtig. Marketing ist ein Bereich des Unternehmens und irgendein sehr, sehr großer und wichtiger Bereich des Unternehmens und irgendwer muss sich halt einfach dafür interessieren, auch wenn es vielleicht jetzt nicht jeder hören will, aber es ist notwendig. Übrigens noch ein Thema, das ich unbedingt anschneiden möchte. Kurz nochmal zurück zu dem Beitrag im Trendranking, den ich kommentiert habe. Ich möchte auch hier nichts schlecht reden und niemandem irgendwas absprechen oder so. Es sind sehr, sehr viele Bekannte und Freunde von mir gerankt. Auch ein paar Leute, die hier schon im Podcast zu Gast waren, die ich alle sehr, sehr, sehr gern habe. Und über alles schätze, die das auch absolut verdient haben, dass sie gerankt worden sind. Und da braucht man gar nicht diskutieren und nix. Aber, also auch an dieser Stelle nochmal meine Gratulation, ja. Aber es gibt einige wirklich brillante Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die in diesem oder auch in einem anderen klassischen Ranking nie erwähnt werden. Und ich habe auch schon wieder mitbekommen, dass das manche tatsächlich wirklich kränkt. Ich will hier nochmal öffentlich sagen, und das ist jetzt wirklich gerichtet an die, die sich da irgendwie hin und wieder kränken, macht euch einfach nichts draus. Um ehrlich zu sein, ja, also wenn da teilweise Namen schon seit eh und je stehen, weil es gar nicht mehr hinterfragt wird und selbst Kanzleinamen so aufscheinen, die so eigentlich gar nicht mehr stimmen, frage ich mich halt schon, wie aktuell da die Recherche halt gemacht wird. Ja. Mehr sage ich jetzt zu dem Thema eh auch nicht, aber gerade an Jungen, nur weil du da jetzt nicht oben stehst, heißt das nicht, dass du nicht auch so gut bist wie Leute, die da oben stehen. Natürlich, ich muss da sehr vorsichtig sein, natürlich gibt es da Legenden, die ihren Platz seit jeher völlig zu Recht verteidigen, don't get me wrong, aber trotzdem ist es ein System, das schon sehr lange besteht und das es einem auch nicht so leicht macht, da reinzukommen. Das ist nur so ein Reminder. Ich meine, das betrifft ja nicht mal nur die Jungen. Es gibt auch zahlreiche Bekannte oder ja einfach Anwälte, die eh auch schon seit Ewigkeiten tollen Namen haben und wirklich tolle Arbeit leisten, aber halt in dem einen Ranking nie aufscheinen und im anderen halt schon, ja. Und das ist halt immer, ja, man muss sich halt auch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie diese Rankings zustande kommen. Und ich will einfach nur damit sagen, man soll sich nicht kränken. Das ist mir noch persönlich sehr wichtig, das mal einfach so auszusprechen, weil ja immer alle immer durchdrehen, wenn die Rankings kommen und dann ist man wer und was weiß ich was. Also ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, das ist was anderes. Es gibt in der aktuellen Trendausgabe eben auch einen Beitrag über die tollsten Lawfluencer des Landes. Und auch da sind Leute dabei, die ich total feier und die das echt großartig machen. Aber auch hier geht es in der Branche immer um dieselben paar Leute und ich weiß nicht, anhand welcher Kriterien überhaupt bewertet wird, ob jemand ein guter, unter Anführungszeichen, Lawfluencer ist oder nicht. Ja, also auch an der Stelle nochmal, ich rede niemandem schlecht von denen, die da genannt worden sind. Und ich freue mich für alle und ich finde es generell einfach super. Jeder, der irgendwie versucht, online sich da eine Reichweite aufzubauen, so, ich finde das alles top, unterstützenswert. Ich liebe es und es sollen ja viel mehr machen. Das ist ja auch Sinn meiner Arbeit, die ich da mache. Ich will ja eigentlich, dass das immer mehr Leute machen und das sind einfach Leute, die sich das schon trauen, die da Zeit investieren und das ist alles super. Ich will da niemandem etwas absprechen. Aber es ist auch schon wieder so eine Geschichte, weil ich kenne auch ein paar andere, die halt wirklich einen super Auftritt haben, aber die auch nie irgendwie ins Rampenlicht gestellt werden und irgendwie für ihre Leistung belohnt werden oder wie auch immer, ja. Es ist auch wieder so eine typische Eigenschaft in der Rechtsbranche, nur weil irgendwer unter Anführungszeichen viele Follower hat, heißt das professionell gesehen noch nicht, dass seine Reichweite auch wirklich gut ist und gut konvertiert. Also was ist überhaupt ein erfolgreicher Lawfluencer oder Influencer, wie auch immer? Welche Kriterien machen das wirklich aus und welche Personen beurteilen das? Ein Beispiel, damit ihr besser meine Gedankengänge nachvollziehen könnt. Ich selbst bin jetzt kein Lawfluencer, aber ich selbst habe auf Instagram über 13.000 Follower. Auf meinem Instagram-Profil sieht man neben dem Lawpreneur, Legal Concept Content auch immer wieder ein bisschen was Privates, vor allem ein bisschen was von meiner Sportroutine und man bekommt generell auch was von meinem Unternehmerinnen-Lifestyle mit, sozusagen. So, und jetzt gibt es natürlich auch ein paar Leute, die einfach neugierig sind, was bei mir so abgeht. Manche schauen auch einfach nur rein, weil sie mir gern beim Seilspringen zuschauen. Die sind jetzt aber nicht meine direkte Zielgruppe an Kunden, die ich erreichen will. Es ehrt mich natürlich, also don't get me wrong, es ehrt mich unglaublich. Und ich finde es toll, wenn man sich einfach meinen Content anschaut, weil es so spannend ist, ja. Selbstverständlich habe ich dadurch ja auch einen höheren Bekanntheitsgrad und das Ganze drumherum hat selbstverständlich auch sehr viel mit dem Personal Branding zu tun. Das heißt, das, was ich sonst noch tun, wofür ich bekannt bin, das stärkt halt auch mein Personal Branding und gehört auch zu meiner Strategie. Allerdings muss man sich ja halt auch da wieder anschauen, ob das alles was bringt, was man da so postet, beziehungsweise ob ich meine Ziele dadurch erreiche oder ob es rein narzisstische Zufuhr für mich ist, zu wissen, dass tausende Leute sehen, wie gut ich Seil springen kann. Ja? Also ist halt so. Muss man halt im Großen und Ganzen in Anbetracht der Strategie beurteilen. In meinem Fall, ich kann euch beruhigen, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur irgendwelche sinnlosen Sachen poste. Bei mir ist eigentlich immer alles strategisch. Ich mache das schon bewusst so. Ich bin so nämlich die rothaarige Marketing-Expertin, Legal-Marketing-Expertin mit dem Podcaster da, die irgendwie auch noch die ganze Zeit ins Gym geht und pumpen geht. Ja. Und das ist halt so diese Brand, die ich mir aufbaue und durch die ich auch darauf achte, dass ich nicht in eine Kategorie geschmissen werden kann. Weil ich bin weder die klassische Marketing-Tante, noch bin ich selbst Rechtsanwältin und so extrem in dieser Branche drinnen. Einerseits achte ich natürlich auf mein Äußeres, andererseits bin ich aber auch eine Pumperin, die auch manchmal Blödsinn daherredet. Ja. Und ja, ich hoffe mal, zumindest nehme ich mir das vor, bodenständig ist. Also ich habe da schon eine Strategie dahinter. Aber das Ganze, ich möchte jetzt gar nicht zu tief einsteigen, weil das Personal Branding und dazu können wir auch mal eine eigene Folge machen. Jedenfalls erreiche ich mit dem Ganzen, was ich da mache, auch das, was ich will. Mein Podcast und meine Credibility wächst. Tolle Kanzleien werden zu meinen Kunden oder zu Kunden von Legal Concept und von GingerIt. Und ja, und um das jetzt eben nochmal zu verdeutlichen, man kann mir ja auch einfach folgen. Und ich will jetzt eben damit nochmal klarstellen, dass allein Followeranzahl halt zu wenig ist, um zu beurteilen, ob jemand ein toller Lawfluencer ist oder generell Influencer ist. Ja, man kann bleiben wir einfach bei meinem Beispiel, weil dann beleidige ich niemanden. Man kann mir ja beispielsweise auch folgen, weil man mich total peinlich oder scheiße findet. Das ist ein absolut natürliches Phänomen, vor allem auf Social Media. Das ist so, wie wenn man Unfall sieht und man kann einfach nicht wegschauen, obwohl man gar nicht hinschauen will. Es ist völlig normal, gerade auf Social Media, dass man Leute sich die ganze Zeit anschaut, die man eigentlich überhaupt nicht ausstehen mag oder die man einfach wirklich nicht gut findet und so. Aber irgendwas haben diese Leute, dass man nicht wegschauen kann. Und auch das kann sein und auch so kann man Follower kriegen. Also im Endeffekt, ja, es ist bei der Bewertung von Profilen auf Social Media eigentlich wirklich viel zu wenig, um also nur auf die Followeranzahl zu schauen. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, würde ich, und ich glaube, ich sollte das demnächst einmal machen, die besten Lawfluencer auszeichnen, würde ich auf jeden Fall folgende Kriterien bewerten. Das ist das, was mir jetzt ad hoc schnell einfällt. Gibt es eine erkennbare und klare Strategie? Gibt es auch klare Content-Formate? Dann werden Postings wirklich regelmäßig veröffentlicht? Dann, ganz wichtiger Punkt auch, die Qualität des Contents. Schaut das Video aus, als hättest du es mit einem Sony Ericsson von 2015 gefilmt und, weiß ich nicht, mit PowerPoint die Grafiken erstellt? Oder verwendet man da neue Tools und neue Bearbeitungsprogramme und kennt man sich auch damit aus und schaut das alles zeitgemäß und wirklich ästhetisch aus? Das ist halt der große Unterschied, ja, und das sieht man ja viel. Dann ein weiterer Punkt, Reichweite der Beiträge. Auf Instagram kann man das auch als externe Person sehen, also ich kann ja sehen, wie viel Reichweite ein Reel von jemand anderen hat. Bei den anderen Beiträgen sieht man das nicht und auf LinkedIn zum Beispiel kann man das auch nicht sehen. Das heißt, da bräuchte man natürlich wirklich die Insights, um ein Profil wirklich bewerten zu können. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Ich habe früher auch für Kunden außerhalb der Branche haben wir auch sehr viel Influencer-Marketing gemacht. Das heißt, wir haben Influencer gescoutet für jeweilige Kampagnen von Unternehmen. Und was man da machen muss, um die Influencer eben bewerten zu können und auswählen zu können, da lässt man sich diese Insights von den Influencern eben schicken. Das heißt, die Influencer, die angeblich eben angeben, dass sie die Besten sind und die beste Reichweite und was weiß ich was haben, die müssen sich quasi ausziehen und ihre Daten schicken und die werden dann über die Agentur eben gescreent und beurteilt. Und dann kann man auch sagen, naja, ist jetzt wirklich super oder ihr seid nicht so super oder ihr seid halt, weiß ich nicht, eine Kooperation um 5.000 Euro wert oder bist das nett, ja? Also kurzer Exkurs an dieser Stelle. So beurteilt man Reichweiten und Influencer in der großen, weiten Welt da draußen außerhalb der Rechtsbranche. Ich maße mir jetzt an zu behaupten, dass es beim Trendranking zum Beispiel niemand gemacht hat, sich da irgendwelche Daten schicken hat lassen. Ich kann aber auch völlig falsch liegen. An dieser Stelle muss ich klar sagen, ich habe keine Ahnung, wie die das bewerten. Kann auch sein, dass sie das machen. Es kann kompletter Blödsinn sein, den ich gerade daher rede. Ich weiß es nicht. Aber das wollte ich nur kurz nochmal einbringen. So, wo waren wir? Reichweite der Beiträge. Gut, als nächstes Struktur des Contents. Wenn wir uns anschauen, wie Videos funktionieren müssen, dann gibt es ganz klare Abfolgen oder Strukturen von Videos, damit die funktionieren und konvertieren. Konvertieren, nochmal zur Erinnerung, da geht es darum, dass ich nicht einfach nur Reichweite habe, sondern dass ich durch diese ganze Visibility, durch das Ganze, was ich da mache, eben auch wirklich tatsächlich Anfragen bekomme, wirklich einen Termin, wirklich einen Mandanten akquirieren, nicht nur irgendwie Reichweite, ja? Oder am Bewerber, kann ja auch Employer Branding sein. Das heißt, Ein gutes Video ist einfach mit einer Hook aufgebaut. Eine Hook ist am Anfang immer etwas, was catchy ist, was den Zuschauer festhält und dranbleiben lässt. Da muss irgendwas Spannendes am Anfang passieren. Das ist eine Aussage, das ist schon die Satzbildung, aber es kann auch eine Visual Hook sein. Und da spricht man dann eben von einer visuellen Hook. Na, einfach übersetzt. Das heißt, man macht am Anfang irgendeinen Videotrick sozusagen beim Filmen schon oder man macht das mit Effekten, damit die Aufmerksamkeit irgendwie am Anfang schon gecatcht ist und man sich denkt, boah, ich muss jetzt kurz noch weiterschauen. Generell visuelle Effekte, ob man die gut und ästhetisch einbaut und auch, ob man ein Call to Action hat. Also ob da überhaupt eine Strategie und eine Struktur dahinter ist. Ja. Dann wichtiger weiterer Punkt, Texte. Wie werden die Texte zu den Postings verfasst? Sind die Grotten schlecht? Steht da irgendein Blödsinn? Stehen da irgendwelche Hashtags, die man 2000, keine Ahnung, wann ist Instagram gegründet worden? 2010 oder so. Ja, die da irgendwie gut abgegangen sind, ich weiß nicht. Oder Hashtags, das sehe ich ja auch so oft. Oh. Hashtags, die dann einfach so mittendrin so Doppelpunkte haben wegen dem Gendern oder Bindestriche. Und da denke ich mir halt so, Leute, habt ihr noch nicht gecheckt, dass das dann nicht funktioniert? Also ein Hashtag wird abgebrochen, sobald du irgendwie ein anderes Zeichen in das Wort noch eingliederst. Aber egal, ich reg mich irgendwie schon wieder voll auf, aber nichts in der Sache. Also kommen wir zurück. Genau, Zielgruppenansprache ist noch extrem wichtig, weil ja, ist eh schön, wenn ich jetzt, keine Ahnung, gehen wir wieder von mir aus, dadurch war am leichtesten, ich will ja eigentlich, dass immer mehr Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen den Podcast hören. Ich möchte, dass wir Kunden für die strategische Betreuung finden, also dass wir Kanzleien im Marketing, Controlling und in der Organisation betreuen können, dass wir da die Kunden finden. Und jetzt natürlich habe ich gerade gesagt, ich binde, also auf LinkedIn nicht, aber auf Instagram binde ich auch ein bisschen so private Einblicke ein, dass man sich mehr an meine Marke bindet und an meine Persönlichkeit zum Beispiel. Aber stellt euch mal vor, mein Ziel ist es, euch irgendwie zu begeistern und ich poste den ganzen Tag nur irgendwelche Rezepte oder sage, was ich heute in der Früh schon wieder mal in mich reingemampft habe oder wo ich Mittagessen war und dann sage ich euch noch, welches Outfit ich heute trage und wo ich mein neues Dascherl her habe. Ja. Das wird euch nicht interessieren und ich werde absolut niemanden für diesen Podcast begeistern können. Also von dem her muss man schon auch wissen, beziehungsweise muss man den Content auch so ausrichten, dass man die Zielgruppe wirklich abholt. Ist auch nicht bei jedem so richtig erkennbar. Ja. Dann eben der wichtige Punkt ist Conversion. Das kann ich natürlich jetzt auch als Außenstehende nicht beurteilen. Da brauche ich die Daten von den jeweiligen Profilen. Aber man muss sich schon anschauen, bringt das alles was? Wie ich eh gerade gesagt habe, bringt das alles was die Person da postet? Weil wenn ich ganzen Tag irgendwie eine Werbung oder jetzt sagen wir, wie lange gibt es den Podcast? Seit einem halben Jahr. Und wenn ich seit einem halben Jahr irgendwas poste wegen meinem Podcast und ich habe aber bis heute keine Zuhörer, naja, dann mache ich irgendwas falsch. Dann poste ich zwar viel und habe vielleicht lustigerweise doch auch Reichweite beziehungsweise Follower auf Instagram, weil man mich irgendwie lustig findet. Aber wenn mein Ziel dann dahinter nicht erreicht worden ist, dass ich eben wirkliche Zuhörer im Podcast habe, naja, dann habe ich ja vorbeigeschossen am Ziel. Ja, und wer an dieser Stelle beispielsweise für mich total heraussticht, weil jetzt wollte ich eben auch jemanden echt mal nennen, der bis jetzt meines Wissens nach nicht großartig viel dafür gelobt worden ist. Also eine Person, eine Rechtsanwältin, die für mich einfach total heraussticht, was Social Media angeht, das ist eine Sportrechtlerin. Ich glaube, Christina Tod heißt sie. Und nein, ich sag's gleich, das ist jetzt keine Freundelwirtschaft und ich kenne sie tatsächlich auch persönlich überhaupt gar nicht und wir haben noch nie miteinander gesprochen. Also ich weiß nicht einmal, ob sie weiß, dass dieser Podcast inklusive mir existiert. Falls sie jemand kennt, gern liebe Grüße ausrichten. Jedenfalls aber machen die Social Media schon richtig gut. Auch da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall noch verbessern könnte. Aber das ist schon auf einem sehr, sehr guten Level. Und ich gehe bei der Kanzlei einfach stark davon aus, dass sie das in-house machen. Also, dass sie in-house-Leute haben, die den Content machen. Und das ist jetzt eben auch ein super Beispiel für Mitarbeiterinnen. Also, wenn meine Annahme richtig ist. Und bitte auch nochmal hier, keiner von dieser Kanzlei hat sich bei mir beworben oder mit mir gesprochen. Ich kenne die wirklich gar nicht. Ja. Also ich habe keinen Draht zu dieser Kanzlei. Eben, die sind einfach ein gutes Beispiel für Mitarbeiterinnen, die, soweit ich es eben bewerten kann, für Social Media Content ein richtig gutes Gefühl haben und die nötigen Skills haben, guten Content zu produzieren, zu schneiden und zu bearbeiten. Und ja, sie wurde eben beispielsweise in diesem Ranking auch nicht erwähnt, was mich jetzt eben nochmal darauf zurückbringt, dass ich sage, wenn ihr irgendwo nicht gerankt seid und nicht tausendmal erwähnt werdet, das heißt das nicht unbedingt immer, dass man schlecht ist oder schlechter ist. Gut, kommen wir einfach zum Schluss, bevor das Ganze jetzt ausufert und ich mich wieder extrem tief überall reinrede und ich mich da vielleicht auch teilweise wieder sehr unbeliebt mache. Aber ja, that's me. Ich sag halt einfach immer, was ich denk, und ich will absolut nie jemals irgendwem schaden. Ich will das wirtschaftliche Denken in der Rechtsbranche einfach pushen und ich will Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten und ich will einfach ein bisschen einen frischen Wind in diese Branche bringen, weil ich glaube, das braucht es einfach. Und wer mir nicht ausstehen kann, der muss es ja sich eh nicht an. Der kann mir auch beim Seilspringen auf Instagram zuschauen. Also es ist ja alles okay. Wie immer, besonders bei meinen Solo-Folgen, bin ich super offen für Feedback und für Diskussionen. Also ich freue mich sehr, wenn ihr mir eure Gedanken dazu teilt. Schreibt es mir gerne, wo auch immer, per Mail, auf LinkedIn, auf Instagram. Wie ihr wollt, gebt mir gerne euer Feedback. Und ja, kurz noch Organisatorisches. Wir sind gerade drauf und dran, das nächste Live-Event zu planen. Es wird vermutlich hoffentlich im Juni stattfinden. Es wird ein größeres Sommer-Event und ich freue mich auch schon sehr drauf, da das Wetter ja jetzt passt und wir hoffentlich ein Outdoor-Event machen können. Und jedenfalls haben wir uns da richtig coole Sachen überlegt. Nähere Infos dazu folgen und ja, bleibt dran. Folgt mir überall, teilt den Podcast mit euren Kollegen und Kolleginnen, diskutiert in der Kanzlei die Themen, die ich heute angesprochen habe, und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder auch eine gute Nacht und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Sarah.